Herzlich willkommen zu unserem Podcast Steuern machen Spaß. Von Steuerberater Johannes Lemminger und Vollblutunternehmer Maurice Borg. Wir zeigen dir in unserem Podcast mit Witz, Charme und Melone, wie du deinen Weg aus der Steuerhölle in den Steuerhimmel finden kannst. Mach dich bereit und starte jetzt mit deinen eigenen Steuern durch. Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit dem Thema Deutschland, liebstes Kind, das Auto. Johannes, warum hast du dir ausgerechnet dieses Thema heute ausgepickt? Das als erste Frage und zunächst auch dir herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, Maurice, und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Podcast-Folge Nummer 62, das Auto. Warum diese Folge heute? Ganz banal, wir hatten es noch nicht auf der Agenda. Also wir haben es immer mal wieder angesprochen, glaube ich, in verschiedenen Folgen, aber jetzt noch nicht spezifisch sind wir noch nicht darauf eingegangen. Und es ist immer wieder, also da kommen wir jetzt auch gleich drauf, wenn es um eine Unternehmensgründung geht, dann geht es gleich darum, welche Kosten kann ich denn in meiner Firma bringen, und dann geht es erstmal immer ums Auto. Also das ist mit wirklich in 90% der Fälle so die erste Frage, was passiert damit?
Ja, bei mir ist es jetzt gerade so, mein Angestelltenjob habe ich ja aufgegeben oder gebe ich auf, also das ist schon beschlossene Sache, aber wird dann zu Ende Mai, also Ende Mai ist dann, oder Mai ist der letzte offizielle Monat. Und im Juni übernehme ich dann auch meinen Firmenwagen quasi. Das heißt, da habe ich dann nochmal ein Auto auch in meiner eigenen GmbH drin. Dann ist da aber tatsächlich, wenn dieser Leasingvertrag ausläuft, habe ich jetzt beschlossen, dass ich mir meinen Traum verwirklichen will. Den habe ich immer wieder aufgeschoben aus Vernunftsgründen. Jetzt will ich mal nicht die Vernunft walten lassen, sondern mir dann auch meinen Porsche erfüllen quasi. Und das ist sowieso nochmal eine Frage, die ich mit dir als Steuerberater dann auch diskutieren wollte, weil auch bei Die wichtigste Stunde in unserem Steuerkanal hatten wir jetzt schon auch die Thematik Auto gehabt, und da kam auch von dem, ich glaube vom Dirk war das, der Baufinanzierung macht, dass er sogar sein Auto gar nicht betrieblich drin hat, sondern es privat besitzt und es aber wiederum immer an seine, ich denke, GmbH vermietet. Also da gibt es ja wohl ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, und ich bin mal gespannt, was du heute hier beantwortest.
Ja, also da triffst du den Nagel auf den Kopf. Beim Auto gibt es ganz viele unterschiedliche Konstellationen. Und oftmals ist es aber vom Unternehmer wirklich so, dass es immer im Betriebsvermögen landet. Und dabei kann wirklich viele Gründe existieren, die das Auto im Privatvermögen, da ist es, wer ist viel besser aufgehoben. Und das deutet schon wieder darauf hin, dass es hier wirklich auf den Einzelfall ankommt. Ne? Also auch hier wieder, es kommt wirklich darauf an. Ich weiß, du hörst das nicht gerne, aber es ist eben individuell, weil der eine fährt halt vielleicht im Jahr 200.000 Kilometer betrieblich, ja, und dann gibt es halt Unternehmer, die fahren nur 10.000 Kilometer betrieblich. Und das macht natürlich auch in der Handhabung des Autos einen Unterschied, ob ich es im Betriebsvermögen zuordne oder sogar meinem Privatvermögen. Da kommen wir auch gleich dazu, da gibt es gewisse Voraussetzungen, also ich habe da nicht immer ein Wahlrecht. Manchmal bin ich auch gezwungen, dass es Betriebsvermögen ist, beziehungsweise Privatvermögen. Ja, aber auch zu deiner Geschichte, um da kurz darauf einzugehen. Also ich habe mich ja 2008 selbstständig gemacht, und da hatte ich auch am Anfang oder ja damals noch einen Traum, wenn ich mal einen Porsche habe, dann habe ich es geschafft, so auf die Art. Heute, 13 Jahre später oder fast 14 Jahre später, fahre ich immer noch das gleiche Auto, wie ich es 2008 gekauft habe. Also für mich hat heute das Auto eine ganz andere Bedeutung. Also manchmal sage ich wirklich, ist einfach eine Blechkiste und bringt mich einfach von A nach B, ja, wenn es halt keine andere Möglichkeit gibt, in Anführungszeichen. Ich könnte wirklich öfters Fahrrad fahren, ja, vielleicht mache ich das ab dem Jahr 22 und lasse dann wirklich das Auto stehen. Aber das ist so meine Haupt, ne, Fortbewegung, von meinem Auto von zu Hause bis zum Büro und das sind gerade mal 5 Kilometer. Also wäre durchaus mit dem Fahrrad möglich. Aber das hat sich bei mir dann über die Zeit so verfestigt. Ne? Heute habe ich den Traum eines Porsche nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass ich ihn mir vielleicht trotzdem irgendwann nicht kaufe. Ne? Also bei Porsche finde ich einfach ein geiles Auto.
Ja, ist bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Also ich bin schon auch davon überzeugt, dass ich hinterher ähnliche Dinge sagen werde, gerade weil ich auch nicht so krass ein Auto benötige. Ich glaube, also ich fahre auch in jedem Fall unter 10.000 Kilometer im Jahr. Und das zeigt ja schon, dass ich gar nicht so viel Auto fahre, ja. Es ist eher so eine Gefühlssache für mich, wie so eine Traumverwirklichung, so eine emotionale Kiste, auch wenn ich rational davon überzeugt bin, dass selbst wenn ich mir diesen Traum sozusagen ermögliche, dass ich danach sagen werde, ach du, weißt du was, also so groß war der Nutzen jetzt auch nicht und eigentlich war es Geldverschwendung. Ja.
Aber die
Erfahrung will ich einmal machen.
Ja, genau. So wird es nachher sein. Aber wie du schon sagst, ne, also es wird oftmals sehr viel Emotion auch mit dem Auto in Verbindung gebracht. Und natürlich kann das bei dem einen oder anderen Auto ja auch tatsächlich so sein. Ne? Also das will ich ja gar nicht ausschließen. Aber ich glaube, wir kommen hier in eine Zeit rein, wo das Auto halt auch gar nicht mehr notwendig sein wird. Gerade in Großstädten gibt es ja mittlerweile schon erste Konzepte. Ne? Wie schafft es eine Großstadt, autofrei zu werden? Ja, das wird natürlich auch hier Einfluss auf unser persönliches Verhalten auch mit dem Auto dann haben. Oder andere Konzepte, die grüne Lunge. Ne? Man will einfach die Autos in der Innenstadt nicht mehr. Ich glaube, Paris hat ja jetzt auch so ein Konzept, dass alles innerhalb von 10 Minuten erreicht werden kann. Also alles Notwendige, was ich halt zum Leben benötige, um hier auch das Auto mehr oder weniger ja, aus der Innenstadt zu verbannen. Also da bin ich mal gespannt, wie hier die Entwicklung weitergeht. Aber ich glaube, der Trend hat schon angefangen. Es war ja früher so, dass wir zum Zweitauto, ne, und dann waren ja viele schon beim Zweitauto, dann ging es darum, ein Drittauto, ne, so einen kleinen für die Stadt. Ich glaube, jetzt geht es rückwärts, dass man wieder zurückkommt zum Ein-Auto. Das wird die Autobranche nicht gern hören, aber ich glaube, da werden wir uns hinbewegen. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ne? Jetzt wollen wir hier über die steuerliche Thematik des Autos mal sprechen. Und wie schon erwähnt, viele denken, das Auto gehört ins Betriebsvermögen. Warum das so ist, das liegt natürlich gerade, wenn ich ein Auto anschaffe, also wenn ich jetzt nicht über Leasing gehe, das wäre dann nochmal ein anderes Thema in diesem Bereich, aber wenn ich ein Auto anschaffe, dann habe ich ja den großen Vorteil, wenn ich vorsteuerabzugsberechtigt bin, dass ich mir halt 19% diese Umsatzsteuer spare und vom Finanzamt zurückholen kann. Das ist so natürlich bei vielen ein Haupt ja, sag ich mal, der Hauptpunkt, um das Auto gleich ins Betriebsvermögen zu nehmen, weil ich da halt je nach Anschaffungspreis bei 50.000 und aufwärts natürlich einiges an Geld vom Finanzamt bekomme. Aber es ist immer entscheidend, ne, wie ist mein persönliches Fahrverhalten. Natürlich auch der Preis ist entscheidend. Wenn ich jetzt natürlich ein Auto für 20.000 Euro kaufe, ja, dann reden wir nachher nicht von großartiger steuerlicher Auswirkung. Die Steuerauswirkung ist umso höher, je teurer natürlich auch die Anschaffung eines Autos ist. Und dann kommt es darauf an, ne, wie lang fährst du ein Auto? Auch da gibt es ja Unterschiede. Es gibt die Typen, die fahren ein Auto 3 Jahre, dann wollen sie schon wieder ein neues Modell. Und es gibt aber auch die Typen, die fahren Auto locker 6 oder auch 8 Jahre. Und dann kommt es auf die Kilometer an, die ich eben betrieblich fahre. Es macht einen Unterschied, ob ich ein Vertriebler bin, ja, und ständig auf der Autobahn unterwegs bin oder ob ich so wie ich halt nur ein paar Meter letztendlich zu meiner Kanzlei habe und auch sonst das Auto nicht großartig betrieblich bewege. Und das musst du im Prinzip vorher entscheiden, ne? Man muss letztendlich für das Auto wie eine Planrechnung machen. Was sind die Konsequenzen, wenn ich es ins Betriebsvermögen nehme oder wenn ich es privat halte? Und da kommen wir auch schon, wie ist überhaupt die betriebliche Nutzung definiert? Weil hier ganz entscheidend gibt es 3 Grenzen. Einmal die 10%, das kann man sich schön merken. Wenn ich ein Auto weniger als 10% betrieblich nutze, dann habe ich kein Wahlrecht. Dann ist das Auto Privatvermögen. Ja, also ich kann da nicht sagen, ich nehme dieses Auto in den Betrieb und hole mir jetzt bei der Anschaffung gleich mal die Vorsteuer. Das geht dann nicht. Der entscheidende Bereich liegt zwischen 10-50% betriebliche Nutzung. Hier habe ich gewillkürtes Betriebsvermögen. Das heißt, hier habe ich tatsächlich ein Wahlrecht als Steuerpflichtiger zu sagen, okay, ich nehme das Auto ins Betriebsvermögen oder ich lasse es im Privatvermögen. Wenn ich es ins Betriebsvermögen nehme, dann habe ich trotzdem, auch wenn ich vielleicht nur 20% betriebliche Nutzung habe, 100% Vorsteuerabzug auf die Anschaffungskosten. Auch das wird oft verwechselt. Laufende Vorsteuer genauso. Ne, was da gekürzt wird, dazu komme ich dann später. Aber mit der Vorsteuer hat es im ersten Schritt gar nichts zu tun. Und wenn du 50% mindestens betriebliche Nutzung hast, dann bist du im notwendigen Betriebsvermögen. Also dann hast du gar keine Chance, das Auto im Privatvermögen zu lassen als Unternehmer, weil dann ist es zwingend Betriebsvermögen. Und tatsächlich haben wir oft die Fälle, oft ist das vielleicht übertrieben, aber wir haben die Fälle, dass ein Auto im Privatvermögen ist, aber es gehört in den Betrieb, weil es definitiv mehr als 50% betrieblich genutzt wird. Das ist natürlich dann relativ leicht für das Finanzamt nachzuvollziehen, weil man sieht ja alle Kosten, was da drin passiert, ja, wie viel geschäftliche Faden kann man ja auch ohne Fadenbuch oftmals erkennen, wenn ich halt viele Kundenbesuche habe oder wie auch immer. Ja, also das Finanzamt hat da seine Mittel und Wege, das dann zu erkennen.
Das heißt jetzt in dem Fall, was ich vorhin geschildert habe, also der Dirk, der sein sozusagen Privatauto für die Firmenfahrten oder für die betrieblichen Fahrten an seine GmbH vermietet, der müsste halt aufpassen, dass er sozusagen nicht zu viel Kilometer dort rüberschiebt in die betriebliche Nutzung, weil sie könnten ja dann sehen, wenn er im Jahr 10.000 gefahren ist und jetzt zum Beispiel, wie bei deiner Regel, notwendiges Privatvermögen hat, du sagst, weniger als 10%. Ne? Also wenn er 9.000 Kilometer dann mit seiner GmbH abgerechnet hätte, dann würde er in Probleme kommen hier.
Da musst du nochmal unterscheiden. Also ich glaube, wenn ich es richtig mitverfolgt habe, dass der Dirk auch sein Auto nicht vermietet an die GmbH, weil das ist nochmal ein anderes Modell, sondern dass der Dirk praktisch wie ein Auslagenersatz, oder letztendlich ist es nichts anderes, von seiner GmbH als Kfz-Kosten erstattet bekommt, praktisch wie Dienstreisen. Das heißt, er notiert sich die Kilometer, die er betrieblich fährt mit dem Privatfahrzeug. Als Beispiel, er fährt dann 10.000 Kilometer im Jahr und dann kriegt er von der GmbH die berühmt-berüchtigten 30 Cent pro Kilometer ersetzt.
Ah ja, okay.
Ist dann ein Auslagenersatz. Er hat damit den Vorteil, in der GmbH hat er diese 30 Cent als Aufwand und er muss es privat auch gar nicht versteuern, weil wir ja hier im Auslagenersatz sind. Das heißt, er macht ja damit überhaupt keinen Gewinn. Es werden ja nur die Kosten ersetzt, die er für seine GmbH mit diesem Auto hat. Und das ist oft der Punkt. In vielen Bereichen ist das vorteilhaft, dass man das Auto draußen lässt. Wie gesagt, wenn man es tun kann. Und nur in diesem Beispiel die Kilometer oder die Kosten ersetzen lässt. Weil ein großer Vorteil ist, ähnlich wie bei der Immobilie, wenn es im Privatbereich ist, kann ich das Auto natürlich irgendwann verkaufen und muss auch dann keine Steuern dafür bezahlen. Und dann auch keine Umsatzsteuer. Also dieser Vorsteuervorteil, den ich bei der Anschaffung in einer Firma habe, der wird mir natürlich zum Nachteil beim Verkauf. Natürlich ist der Verkauf, wenn ich ein Auto 4-5 Jahre gefahren habe, wesentlich niedriger. Aber trotzdem können da ja nochmal 20.000 netto entstehen plus Umsatzsteuer. Ich muss dann das Auto auch mit Umsatzsteuer verkaufen, ja, welche ich ja dann ans Finanzamt abführen muss. Im Privatbereich kann ich das Auto ganz normal verkaufen, da fällt sowieso keine Umsatzsteuer an. Und ich darf natürlich auch dieses Geld muss ich nicht versteuern, weil bei Autos gibt es eine Spekulationsfrist von einem Jahr. Das ist hier auch ähnlich wie bei Immobilien, natürlich nicht ganz so gravierend. Ja, da kennen wir ja die 10-Jahres-Frist im Privatbereich, weil dort habe ich ja wirklich noch riesige Veräußerungsgewinne, weil ich einen Wertzuwachs habe. bei dem Auto habe ich natürlich in der Regel keinen Wertzuwachs. Aber ich muss im betrieblichen Bereich versteuern.
Wenn ich den Porsche 918 Spyder holen würde, schon. Ich glaube, der hat mal 450.000 Euro neu gekostet und kostet jetzt gebraucht ab 1 Million.
Ja, genau. Also es gibt solche Autos, ne? Und da könnte deine Entscheidung ganz klar aufgrund dessen lauten, okay, ich lasse das Auto im Privatvermögen. Weil wenn du es in den Betrieb nimmst, dann ist es natürlich steuerlich verhaftet. Und dann hast du das Problem, dass das Auto 1 Million wert ist. Du kriegst es ja gar nicht mehr raus, ohne versteuern zu müssen. Das steht nämlich nachher in deinen Büchern mit 1 Euro, hat aber einen Wert von... Ja, 1 Million. Das heißt, wenn du das irgendwann raushaben willst, dann musst du 1 Million versteuern.
Aber kann ich es nicht, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, diesen 918 Spyder für 450.000 in dem Betrieb gekauft habe, kann ich es dann nicht, sagen wir mal, 3 Jahre später für zum Beispiel 450.000 an mich selber verkaufen?
Also du kannst es an dich selber verkaufen, aber natürlich nur zum Verkehrswert.
Ah, Verkehrswert, okay.
Also, und da hat das Finanzamt wirklich leicht. Früher war das noch etwas einfacher für dich als Steuerpflichtiger. Da ist man oft zum Autohaus gegangen und wenn das noch ein befreundeter Werkstatt war, dann hast du da einen relativ guten Preis für dein Auto bekommen. Relativ gut heißt niedrig. Und dann konntest du das dem Finanzamt vorlegen. Wenn du das Auto jetzt an dich selbst verkaufst und dann hat das Finanzamt oft diese Preise auch akzeptiert. Heute geht es im Endeffekt nur noch nach Schwacke. Da ist die Fahrgestellnummer, ja, da gibst du diese Daten ein und dann weißt du ganz genau, das ist der Verkehrswert von deinem Auto. Mhm. Und da lässt das Finanzamt dann auch nicht mit sich handeln. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, ja, wenn du einen Schaden an deinem Auto hast, der halt noch nicht repariert ist. Das kann jetzt Schwacke ja nicht abbilden. Klar, dann hast du hier auch ein Argument, natürlich dein Auto günstiger rauszuverkaufen. Aber da musst du wirklich schon dokumentieren, dass du einen Wertverlust an deinem Auto hast, der jetzt außerhalb der normalen Abnutzungsdauer liegt.
Jetzt hattest du einen Punkt angesprochen, der erstmal fürs Betriebsvermögen, also auch für meine Entscheidung entsprechen würde, nämlich der Vorsteuerabzug. Gerade beim Kauf, wo ich jetzt ganz stark überlege, womit ich ja immer Probleme habe, so vom Gefühl her, sind irgendwie Ausgaben, die sich monatlich wiederholen. Und für so ein Auto, was ich da anstrebe, sind das sicherlich Ausgaben von irgendwie 1.500 bis 2.000 Euro Leasing im Monat, ja. Und darauf habe ich nicht so einen Bock. Also ich bin da tendenziell gerade eher beim Thema irgendwie gebraucht kaufen und dann eben nicht so konsequent so eine Ausgaben haben. Jetzt hast du den Vorsteuerabzug erwähnt. Wäre jetzt ja erstmal ein Vorteil. Ein Nachteil der betrieblichen Verhaftung ist ja sicherlich dann die 1%, 0,5% oder sogar 0,25% Regelung, oder?
Genau, da greifst du schon wieder vor, ne? Also wir waren jetzt noch im, sind wir überhaupt im Betriebsvermögen oder im Privatvermögen? Weil ich werde auch immer oft gefragt, ja, gerade auch in der Gründungsphase, ja, mein Auto ist doch 100% betrieblich. Ja, also grundsätzlich kann das tatsächlich sein, aber grundsätzlich musst du beim Finanzamt hier die Fadenbuchlösung dann wählen. Es gibt allerdings Ausnahmen, weil es gibt gewisse Fahrzeugtypen, die sind von vornherein 100% betrieblich. Ja, das sind halt mal, ne, LKWs als Beispiel, ja, die sich halt nicht für Privatfahrten eignen, ja, oder sogenannte Werkstattwagen, ja, die dienen in erster Linie für Transport von Gegenständen. Aber da fängt es dann schon an. Ne? Also ein Werkstattwagen kann ich natürlich auch umfunktionieren, aber grundsätzlich so ein typischer Werkstattwagen, auch wenn ich damit nachher privat fahre, das spielt keine Rolle, gilt als 100% betriebliches Fahrzeug. Und ne, um gleich jetzt auch zu deinem Fall zu kommen, auch Fahrzeuge, die ich als Unternehmen anschaffe und dem Arbeitnehmer oder sogar freien Mitarbeiter zur Verfügung stelle. Ja, also du bist ja als GmbH-Geschäftsführer immer im Angestelltenverhältnis. Da gelten dann sowieso nochmal andere Regeln, weil du bist ja Arbeitnehmer und dein Auto, wenn die GmbH ein Auto kauft und dir zur Verfügung stellt oder auch deiner Frau oder irgendjemand anderem, der in deinem Unternehmen beschäftigt ist, ist immer 100% betrieblich. Ganz egal, wie sehr dieses Fahrzeug betrieblich oder privat gefahren wird. Also da könntest du ein Fahrzeug haben und du fährst 100% privat. Trotzdem ist das Fahrzeug für die GmbH 100% betrieblich. Also hier ist eine ganz andere Handhabung von dem Auto, von der Autonutzung.
Für die GmbH schon, aber für mich als angestellter Geschäftsführer ja nicht.
Genau, und da kommen wir jetzt zu dieser sogenannten 1%-Nutzung. So heißt sie immer noch, obwohl es ja mittlerweile die 0,5 und 0,25 für Hybride und E-Autos gibt. Wir nennen es jetzt einfach mal pauschalierte Privatnutzung. Dafür machst du nämlich diese 1%, 0,5 oder 0,25%. Hiermit legst du pauschal fest gegenüber dem Finanzamt, wie viel musst du jetzt privat versteuern. Und genau wie du sagst, als GmbH-Geschäftsführer trifft dich dies persönlich, privat, nämlich mit deinem Lohn, den du dann hier deine Kfz-Nutzung privat versteuern musst. Deswegen ist ja auch bei der GmbH spielt es gar keine Rolle, weil die Privatnutzung wird dann über dich abgewickelt und nicht über die GmbH. Und das ist ja nachher dann auch dein Fall, ja, dein Case, den du dann hast.
Und gibt es da die Möglichkeit, via Fahrtenbuch nachzuweisen, dass es keine private Nutzung gibt?
Ist noch da, Maurice?
Jetzt, ja, genau, jetzt war kurze Unterbrechung. Hier steht bei mir gerade auch, Internet ist instabil. Ich bin ja gerade in Porteventura. Ich hatte gefragt, gibt es auch die Möglichkeit jetzt als Geschäftsführer, dass ich nachweise dem Finanzamt, dass ich keine private Nutzung habe?
Genau, also den Nachweis kannst du genauso führen, im klassischen Falle auch mit einem Fahrtenbuch. Ja, dass du als Geschäftsführer, als Angestellter ein Fahrtenbuch führst und mit diesem Fahrtenbuch kannst du nachweisen, dass du 100% betrieblich mit diesem Auto unterwegs bist. Das kann man noch verstärken, indem in deinem Angestelltenvertrag es auch ausgeschlossen wird, dass du das Auto, welches du zur Verfügung gestellt bekommst, privat nutzen darfst. Ja, also dort wird dann eine Privatnutzung sozusagen ausgeschlossen. Das verstärkt natürlich dann diese Handhabung gleichzeitig mit Fahrtenbuch nochmal.
Und ist das gang und gäbe? Ist das schwierig?
Also Fahrtenbuch hat natürlich extrem viele Tücken. Heute gibt es elektronische Fahrtenbücher, ja, da gibt es verschiedene Anbieter. Auch die Autohersteller selbst haben mittlerweile elektronische Fahrtenbücher, die auch finanzamtskonform sind. In der Regel sind die auch preiswerter. Und ich glaube, es gibt schon Autohersteller, die gerade in der gehobenen Autoklasse andere Systeme blockieren. Das heißt, du brauchst dann das hausinterne System, ist aber auch grundsätzlich möglich, ist dann vielleicht von der Bedienung oder von der Handhabung nicht ganz so komfortabel, weil es halt ein hausinternes System ist und die manchmal etwas komplizierter sind. Aber man darf den Aufwand eines elektronischen Fahrtenbuchs auch nicht unterschätzen, weil elektronisch, in Anführungszeichen, du musst trotzdem noch gewisse Dinge natürlich pflegen, weil dein Auto weiß nicht automatisch, dass wenn du von A nach B fährst, ist das jetzt eine Privatfahrt oder ist das eine betriebliche Fahrt. Soweit sind wir leider noch nicht.
Welche Angaben muss man da angeben in diesem Prozess jetzt? Also muss ich zum Beispiel sagen, reicht die Angabe, weiß nicht, ich gebe jetzt zwei Adressen ein, von hier bis hier, das ist betrieblich, oder muss da auch die Information sein, keine Ahnung, Kundenbesuch XY?
Bei der betrieblichen Fahrt sollte es so genau wie möglich sein. Bei der privaten Fahrt hast du natürlich den Vorteil, dass du da nicht angeben musst, wen du besuchst oder was du tust. Da ist dann vollkommen ausreichend, dass dein Zielort einfach privat ist. Und damit ist es ja auch fürs Finanzamt getan. Aber natürlich, wenn es eine betriebliche Fahrt ist, reicht es nicht, wenn du da dann schreibst, betrieblich, sondern dann muss natürlich auch der Grund oder wohin du denn fahrst, ne? Das kann ein Kunde sein, es kann ein Lieferant sein, es kann ja zum Einkaufen sein, betrieblicher Einkauf. Ne? Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Dinge. Und dann gibt es natürlich hier viele Zwischenfälle. Ne? Was machst du mit Dingen, wenn du einen Umweg fährst, ne? Der vielleicht privat veranlasst ist? Oder du fährst einen Umweg zu einer Tankstelle. Also ist alles nicht ganz so einfach. Ne? Da musst du halt immer hier auch beim elektronischen Fahrtenbuch natürlich eingreifen und händisch, in Anführungszeichen, also am PC dann ergänzen.
Okay, klingt jetzt nicht nach einer Sache, auf die ich tierisch Bock habe.
Nee, glaube ich auch nicht. Deswegen gibt es natürlich andere Lösungen. Es gibt, also Fadenbuch kann man wirklich empfehlen. Ja, also du hast ja vorhin auch vom Gebrauchten gesprochen. Wenn du dir, das ist so der typische Fadenbuchfall, du kaufst dir ein gebrauchtes Auto, aber das ist wirklich ein Luxusgefährt. Vielleicht ist das Auto halt 10 Jahre alt und der Preis heute 10.000 Euro. Der Bruttolistenpreis, auch hier nochmal ganz wichtig für alle Zuhörer, es geht immer um den Bruttolistenpreis bei Erstzulassung. So, das heißt, wenn du so ein Luxusauto 10 Jahre Gebrauch kaufst, dann hat es vielleicht damals 100.000 Euro gekostet. Dann bezieht sich dein Bruttolistenpreis auf diese 100.000 Euro und leider nicht auf deine 10.000 Euro Anschaffungskosten. Und in solchen Fällen kann es natürlich sehr sinnvoll sein, ein Fadenbuch zu führen, weil du dann natürlich erheblich an der Privatnutzung sparen kannst, weil da hättest du ja bei 100.000, ja, 1.000 Euro im Monat zu versteuern. Das sind 12.000 Euro im Jahr. Ne, bei knapp 50% sind es 6.000 Euro Steuern. Das ist dann schon ein Wort. Deswegen gibt es immer Konstellationen, wo ein Fadenbuch auch Sinn machen kann. Ist aber auch wieder immer individuell, weil es auf der anderen Seite auch auf die Kosten ankommt. Was bringt dir ein Fadenbuch, wenn du sowieso keine großartigen Kosten hast? Ja, dann brauche ich kein Fadenbuch führen. Ein Vorteil hat nämlich die 1%-Nutzung. Es gibt eine Kostendeckelung. Ja, also viele denken ja immer, sie haben mit dem Auto immer Kosten. Wenn du das Auto anschaffst, dann hast du eine Abschreibung in der Regel Neuwagen auf 6 Jahre. Das heißt, ab dem 7. Jahr entfällt dir die Abschreibung als Kosten. Und wenn du jetzt ein wenig Fahrer bist, dann kann es sein, dass du vielleicht nur 2.000 Euro Kfz-Kosten hast oder auch 3.000 Euro. Deine 1%-Nutzung liegt aber bei 5.000 Euro im Jahr. So, du würdest also ein Minus mit deinem Auto machen, also Minus im positiven Sinne, dass es ein Ertrag ist. Da ist das Finanzamt so gnädig, es gibt eine Kostendeckelung, dann hast du das Auto im Betriebsvermögen und hast keinerlei Vorteil. Ja, also die Einnahmen und die Ausgaben heben sich auf.
Bei Neuwagen 6 Jahre, hast du, glaube ich, gesagt, aber wie ist es bei Gebrauchtwagen?
Bei Gebrauchtwagen kommt es dann darauf an, wie alt, aber da kannst du einen Abschlag machen von 2 bis 5 Jahren. Also wenn du jetzt als Beispiel einen Gebrauchtwagen anschaffst, der 11 Jahre alt ist, dann kannst du Abschreibung auf 2 Jahre nehmen.
Und bei 4 Jahren?
Wenn der 4 Jahre ist, dann kannst du einen Abschlag machen, jetzt muss ich gerade rechnen, 4, 6, 10, ja, dann kannst du, wie rechnet man das? Gute Frage. Kannst du 4 Jahre Abschlag machen? Nee, funktioniert nicht. Dann musst du auf 4 Jahre abschreiben.
Auf 4, okay.
Ja. Genau, also das sind...
Was hast du jetzt gerechnet? Also was ging jetzt da vor in deinem Kopf?
Also wenn es 4 Jahre alt ist, ne, dann kannst du nicht sagen, okay, grundsätzlich war ja die Abschreibung 6 Jahre. Mhm. Ja, und dann kannst du jetzt nicht sagen, 4 Jahre abziehen und dann schreibst du auf 2 Jahre ab. Und dann musst du die praktisch dazu addieren. Und ja, also ich kann das jetzt gar nicht sagen. Also gerechnet habe ich es jetzt nicht. Ne? Aber es gibt eine... Deswegen, ja, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Aber da würde ich jetzt sagen, es sind 4 Jahre.
Kann man ja nachgucken. Also,
ja, also da bist du auch flexibel. Ne? Also du hast auch den Vorteil bei der Abschreibung. Du kannst sogar deine Abschreibung auch aufgrund der gefahrenen Kilometer kürzen. Ne? Wenn du dem Finanzamt nachweist, auch bei einem Neuwagen geht das, dass du jedes Jahr 200.000 Kilometer fahrst, dann ist eine Abschreibung auf 6 Jahre utopisch. Ja, weil dann fahrst du 200.000 mal 6. Ja. Dann, ja, stimmt, das 1,2 Millionen Kilometer. Mhm. Na, also da kannst du auch so argumentieren, dass du aufgrund der Kilometer dann hier deine Abschreibungsdauer verringerst, weil dein Auto wäre nach 4 Jahren platt oder nach 3. Ja. Und dann kannst du das argumentieren.
Vielleicht nochmal zu dieser 1%-Regelung. Das habe ich früher immer gar nicht so exakt verstanden. Du hast jetzt auch schon mal angesprochen, also Bruttolisten-Neupreis ist wichtig. Und wenn der jetzt zum Beispiel 100.000 ist, das Beispiel hattest du ja, dann müssen eben 1% von 100.000 im Monat versteuert werden. Das heißt, die werden auf der Gehaltsabrechnung erstmal mit draufgerechnet, also plus 1.000 Euro auf das Brutto. Dann passiert die Besteuerung und dann werden sie wieder abgezogen. Und wenn mein Steuersatz jetzt 42% ist, dann würde mich diese Privatnutzung 420 Euro als Angestellter kosten, richtig?
Ja, mindestens. Es kommt ja noch dazu, dass, ne, jetzt in deinem Fall nachher nicht, aber wenn du noch sozialversicherungspflichtig wärst, also auch der normale Angestellte die Beitragsbemessungsgrenze mit seinem normalen Gehalt auch noch nicht übersteigt, dann kommt ja noch Sozialversicherung dazu, ne, die im schlimmsten Fall auch noch mal circa 20% ausmacht. Das heißt, die werden auch noch beim Gehalt abgezogen. Also er muss Krankenversicherung dafür bezahlen, er muss Rentenversicherung dafür bezahlen. Ja. Ist ein ganz normaler Bruttobestandteil, als würde er Bruttogehalterhöhung bekommen.
Aber wenn wir jetzt in der GmbH als angestellter Geschäftsführer, da wollen wir es ja irgendwie so hinkriegen, dass ich einen Steuersatz von 30% habe, ne?
Ja, genau. Ne? Und wenn du dann im Privatbereich deine 30% hast, dann hast du maximal auch hier 30% auf deine 1%, also auf deine Kfz-Nutzung. Und du bist sozialversicherungsrechtlich nicht angestellt, dann fällt auch keine Sozialversicherung an. Na, das ist hier der Vorteil eines Alleingesellschafter-Geschäftsführers. Dann
kann auch der Turbo S sein für 200.000.
Dann kann das sein, gell? Ja, dein Gehalt ist dann nachher halt nur die Kfz-Nutzung. Ne?
Und das, alles fürs Auto.
Ja, also auch solche Fälle haben wir und das geht tatsächlich. Das geht nicht in allen Fällen, aber beim Geschäftsführer geht es. Bei deiner Ehefrau als Beispiel würde es nicht gehen, weil da sagt man es, ja, ist halt auch hier absolut nicht fremdüblich, vor allem auch im 450-Euro-Bereich. Es gab dann zahlreiche Fälle, statt 450 Euro auszubezahlen, hat man ein Auto zur Verfügung gestellt, ne? Und das konnte ja dann immerhin 45.000 Euro Bruttolistenpreis sein, damit ich bei 1% Nutzung hier keinerlei Steuern bezahle. Das geht nicht mehr. Ja, aber das war früher, ja, in Anführungszeichen, ein beliebtes Modell.
Und dann gibt es ja noch irgendwas, da war ich mal in Diskussion mit einem Kumpel von mir, weil der meinte, nee, Leasing oder über einen Arbeitgeber lohnt sich nicht, weil sein Arbeitsweg so weit ist. Also der fährt jeden Morgen, ich weiß nicht, 70 Kilometer oder sowas zur Arbeit und zurück. Das heißt, es gibt noch so eine sogenannte Kilometerbesteuerung für den Arbeitsweg. Wie läuft das nochmal?
Ja, genau, da haben wir ja mal eine eigene Folge dafür gemacht, weil das gerade in der Corona-Zeit entscheidend ist, dass du ja plötzlich viel weniger zu deinem Arbeitgeber gefahren bist und dann kannst du diese Fahrten, diese Kilometerbesteuerung für den Arbeitsweg verringern. Aber grundsätzlich hast du da auch nochmal 0,03% des Bruttolistenpreises pro Kilometer Arbeitsweg, also einfache Fahrtstrecke, zu versteuern. Was das bedeutet, wenn ich jetzt mal, ne, jetzt rechnen wir mal mit 60.000 Euro Auto, warum 60.000 Euro? Das ist gerade die Grenze, die aktuell für die E-Förderung gilt. Also wenn du ein reines E-Auto holst, dann kommst du in den Genuss von 0,25%. Das ist ja diese steuerliche E-Förderung. Ab 60.000, also über 60.000 Euro, bist du hier dann bei 0,5%. Also wenn du es schaffst, ein E-Auto zu kaufen und du bist damit zufrieden, dann sollte es nicht mehr als 60.000 Euro kosten. So, und das Gleiche gilt auch dort für die Fahrten zum Arbeitsplatz. Also auch dort gilt dann die Ein-Viertel-Regelung. Es wird praktisch diese Privatnutzung sowohl bei der ganz normalen Privatnutzung Bruttolistenpreis geviertelt, als auch die Kilometerbesteuerung wird geviertelt. Und wenn wir das in einem Beispiel mal zusammenfassen, das Auto kostet 60.000 Euro, hättest du jetzt 20 Kilometer zum Arbeitsplatz, einfacher Weg, und du hättest jetzt halt ein ganz normaler Benziner oder Diesel, also die 1% Nutzung, dann kostet dich das in der Summe, muss ich gerade nachgucken, 11.520 Euro jährlich und darauf dann deinen Steuersatz von 42%, knapp 4.900 Euro.
Wow.
So sind die Zahlen bei einem Auto von 60.000 Euro mit 1% Nutzung und 20 Kilometer Arbeitsplatzweg. Wow. Und wenn du das halt jetzt vierteln kannst, dann kannst du jetzt diese Zahl, diese 4.900 Euro, gleicher Steuersatz, 42%, einfach durch 4 teilen, dann kommst du halt auf 1.200 irgendwas Euro. Das ist der Unterschied der Steuerpflicht. Ohne Sozialversicherung, ne? Ich gehe jetzt einfach davon aus, das ist jetzt jemand, der in der Sozialversicherung schon drüber ist oder halt eben Geschäftsführer, Gesellschafter, der sozialversicherungsfrei ist. Mit Sozialversicherung wird es natürlich nochmal alles schlechter.
Was heißt Sozialversicherung drüber sein? Was bedeutet das?
Also da gibt es ja Beitragsbemessungsgrenzen. Du hast ja in der Krankenversicherung, ja, du zahlst Krankenversicherung ja nur bis zu einem gewissen Betrag. Ich kann es ja jetzt gar nicht auswendig sagen, das ändert sich jedes Jahr. Als Beispiel bis 60.000 Euro. Ja, und wenn du dann mehr als 60.000 Euro verdienst, dann wird dieses Gehalt nicht mehr der Krankenversicherung unterworfen. Sowohl der Arbeitnehmeranteil als auch der Arbeitgeberanteil. Und bei der Rentenversicherung genauso. Dort ist die Grenze nur höher. Ich glaube, da sind wir schon bei 74.000 oder 75.000 Euro. Musst du also da drüber sein, damit es keine Rentenversicherungsbeiträge sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitgeberseite kostet.
Das Gute ist ja, dass meine Firma ist ja, oder meine GmbH ist ja in meinem Wohnort.
Ja, also diesen Vorteil haben Gott sei Dank auch relativ viele. Ja, dass hier die Fahrten zum Arbeitsplatz vielleicht gar nicht existieren, beziehungsweise halt relativ gering sind. Aber es gibt natürlich auch welche, die haben Fahrten zum Arbeitsplatz, ja, die gehen dann in dreistellige Kilometerbereiche. Und da ist das natürlich extrem. Ja, und dann gibt es tatsächlich, da gibt es keine Erleichterung, ne? Also selbst wenn du 200 oder 300 Kilometer zum Arbeitsplatz hast, dann hättest du in diesen Fällen wirklich diese extreme Kilometerbesteuerung für den Arbeitsweg. Die einzige Ausnahme, das ist, dass du wirklich nachweist, dass du wesentlich weniger Tage im Monat, also 15 Tage ist diese Berechnung, wenn du jetzt nur 10 Tage fährst, dann kannst du das nachweisen und dann musst du nur 0,002% ja, hier Kilometerbesteuerung machen. Das wirkt sich dann schon erheblich aus. Ja, aber da musst du es halt extra nachweisen, dass du halt wesentlich weniger Tage fährst. Und das muss immer in der Regel monatsgenau sein.
Mir ist noch eine Idee gekommen. Was ist denn mit dem Fall, ich schaffe zusätzlich noch privat ein Zweitauto sozusagen an? Du hast vorhin davon gesprochen, im Arbeitsvertrag, also von mir als Geschäftsführer mit meiner GmbH, steht ausdrücklich geschrieben, dass der Porsche, den ich anschaffe, nur betrieblich zu verwenden ist. Den brauche ich auch aus marketingtechnischen Gründen. Ja. Und der Zweitwagen, den ich anschaffe, der ist privat und der ist auf 100% für private Nutzung. Muss ich denn trotzdem ein Fahrtenbuch noch führen?
Früher war das wirklich so eine Lösung, die man machen konnte, wenn es auch in der Familie nicht noch jemand gab, der Auto fahren konnte. Ja, also da hattest du schon eine Schwierigkeit, wenn du eine Frau hast, die halt auch Auto fahren kann. Wenn deine Kinder halt dann 18 sind, einen Führerschein haben, dann war das da schon problematisch. Heute ist es so, dass das Finanzamt grundsätzlich davon ausgeht, jedes Auto in deinem Betrieb kriegt dir 1% Nutzung. Also wird privat versteuert. Hier hast du jetzt, wenn ich mal beim Einzelunternehmer bin, schon auch allein die Herausforderung, das haben wir noch gar nicht erwähnt, der Einzelunternehmer darf die 1% Nutzung, also das betrifft auch die 0,5 und 0,25, also diese Privatnutzung, nur dann auch tun, wenn er mindestens 50% betrieblich das Auto nutzt. Wenn er das nicht tut, dann darf er diese Pauschalierung gar nicht machen. Dann muss er dokumentieren, wie viel Prozent, ne, das ist ja dann zwischen 10% und 50%, muss er dann irgendwie dokumentieren, nicht mit einem klassischen Fahrtenbuch, das braucht er nicht, aber er muss sich seine Fahrten notieren, damit er vielleicht nachweisen kann gegenüber dem Finanzamt, okay, ich bin bei 40%. Er darf aber dann keine pauschale Privatnutzung machen, das heißt, er muss 60% der Kosten kürzen, wenn er jetzt zum Beispiel nur 40% betrieblich fährt. Macht er aber gar keine Dokumentation. Ein typischer Fall, sage ich jetzt mal, wäre der Zahnarzt. Der Zahnarzt hat in der Regel ganz, ganz wenig betriebliche Fahrten. Ja, wenn der dann auch noch bei seiner Praxis mehr oder weniger wohnt, dann hat er ja eigentlich gar keine betrieblichen Fahrten. auch wenn er mal ein, zwei Fortbildungen besucht, das war's. So jemand wird nie über 50% betriebliche Nutzung kommen. Und wenn er es nicht dokumentiert, dann geht das Finanzamt nachher hin und sagt, oh, dir gönnen wir lieber ja, maximal 15% betriebliche Nutzung. Mhm. Damit ist es immerhin betrieblich, ne? Das macht das Finanzamt dann in der Regel so. Aber er muss im Prinzip so gut wie alle Kosten kürzen. Ja, das ist so der Klassiker Zahnarzt, auch die normalen Allgemeinärzte sind hier gefährdet, wenn sie keine Dokumentation führen. Und die müssen diese 1%-Nutzung, wenn sie diese machen, nachweisen, dass sie 50% betrieblich fahren. Aber da reicht es, wenn ich mir einen repräsentativen Zeitraum von 3 Monaten raussuche innerhalb eines Jahres und alle Fahrten mal erfasse. Und dann muss ich halt damit nachweisen, ich bin über 50%.
Mir ist noch eine Idee gekommen. Bruttolisten-Neupreis wird genommen für diese 1%-Regelung. Jetzt überlege ich ja, denke ich die ganze Zeit an einen neuen Porsche Panamera GTS Turbo S nach, die alle hohe Bruttolisten-Neupreise haben. Was wäre denn, wenn ich mir ein Ford Mustang Shelby GT aus den 60er Jahren hole? Der hat damals wahrscheinlich 5.000 Euro gekostet oder Dollar oder sowas, ja. Kostet aber heutzutage 150.000 Euro als Oldtimer. Das ist doch dann der Steuertrick, oder nicht?
Ja, das ist ein Steuertrick. Ich war jetzt ja noch bei dem anderen Steuertrick, in Anführungszeichen. Weil wir sind ja jetzt auf die 50%-Nutzung nochmal gekommen, ne? Weil deine Frage ging ja da, wenn ich mehrere Fahrzeuge habe, grundsätzlich unterstellt das Finanzamt heute, du musst für jedes Fahrzeug eine Privatnutzung machen. Da kannst du aber rauskommen, wenn du das dokumentieren kannst, dass halt ein Fahrzeug dann nur 100% betrieblich genutzt wird. Ja, das heißt, als Beispiel, das sollte immer jeden Samstag, Sonntag, also das Wochenende, auch immer auf dem Betriebsparkplatz stehen und nie woanders. Ja, wenn es nur einmal bei dir privat zu Hause steht, dann bist du raus aus der 100% betrieblichen Nutzung. Natürlich, wenn du Glück hast, merkt das vielleicht in diesem Moment das Finanzamt nicht, aber du hast halt schon die Gefahr, dass wenn es halt woanders steht am Wochenende, dass du hier raus bist. Und du kannst es natürlich dokumentieren, wenn es sonst niemand gibt, der das Auto fahren kann, ja, weil du kannst nicht 2 Autos gleichzeitig fahren. Aber schwierig wird es auch dann, wenn du 2 unterschiedliche Autos hast, ne? Wenn du jetzt 2 Porsche hast, dann ist das viel einfacher. Dann könntest du es relativ gut dokumentieren und argumentieren. Du kannst sagen, okay, dieser eine Porsche ist im Betrieb und dieser eine Porsche, da fahre ich halt, mache ich die 1%-Nutzung. Zum Beispiel kann mit dem anderen Porsche auch Angestellte fahren. Ja? Auch diese Möglichkeit gibt es, um das Finanzamt hier zu entkräften, dass ich hier eine Privatnutzung machen muss. Also das sind dann, da gibt es dann schon Mittel und Wege, ist aber nicht ganz einfach, weil ich es dokumentieren muss und irgendwo versuchen muss, darzulegen, dass ich wirklich Privatfahrten ausschließe. Mit dem Fahrtenbuch kriegst du das immer hin, ne? Dann musst du halt für dieses Auto ein Fahrtenbuch führen. Wenn du es ja tatsächlich nur betrieblich nutzt, dann ist es auch relativ einfach, weil es dann ja auch wesentlich weniger fährt, als wenn du halt ein Auto hast, wo 50.000 Kilometer privat fährt und 70.000 Kilometer betrieblich. Ist für ein rein betriebliches Fahrzeug ja immer einfacher. Mhm. Also dieser eine Punkt, also das geht schon, aber ist heute wirklich eine Herausforderung gegenüber dem Finanzamt. Das hast du auch mit 3, 4 Autos, ne? Also da kannst du wirklich sehr viel Theater mit dem Finanzamt haben, damit man darlegen kann, hey, ich kann doch jetzt nicht für 4 Autos eine Privatnutzung machen. Und deswegen, dann kam ich ja darauf, mit 4 Autos hast du ja auch schon das Problem, du kommst nicht mit 4 Autos auf 50% betrieblich. Deswegen wird es nachher extrem kompliziert, ne? Und vielleicht fliegt eins komplett raus, weil da kommst du noch nicht mal auf die 10%. Der andere Fall, das ist jetzt das Gegenteil, du kaufst dir heute ein Auto, was extrem teuer ist, gebraucht, was aber vor 50 Jahren vielleicht halt umgerechnet 5.000 Euro oder 10.000 Euro gekostet hat, dann ist es tatsächlich so, auch hier gilt Brutto-Listenpreis, Erstzulassung, dann diese 5.000 oder 10.000 Euro und dann hast du eine Privatnutzung auf einen Oldtimer, in Anführungszeichen, der heute 150.000 Euro kostet. Ja, auf 10.000 Euro, das kannst du dann, ja, sind 100 Euro. Ich muss gerade rechnen, 100 Euro im Monat. Also 1200 Euro im Jahr und davon knapp die Hälfte, dann hast du 600 Euro Steuern. Das konnte man sich dann leisten, weil du hast ja gleichzeitig alle Kosten. Also du musst dir vorstellen, das Auto kostet dich 150.000 Euro und du kannst es auf, jetzt vielleicht nicht sogar auf 6 Jahre, sondern vielleicht auf 5 oder 4 Jahre abschreiben. Da hast du extrem viel Kosten im Betrieb und musst überhaupt privat so gut wie gar nichts zu versteuern. Hier musst du aber allerdings aufpassen, wenn du dann mit diesem Auto nur 500 Kilometer im Jahr fährst, dann hast du da keine Chance. Dann unterstellt das Finanzamt hier, dass das überhaupt nicht betrieblich genutzt wird. Du musst dann schon auch ein paar Kilometer auf diesem Auto haben. Weil das wäre so wirklich typisch der Klassiker. Ne? Ich bin ein Oldtimer-Fan. Ich nehme mir das Auto in Betrieb und fahre es aber natürlich so wenig wie möglich, weil ich es ja auch schone. Das funktioniert nicht. Da gibt es extra auch ganz viele Einzelfallurteile. Aber grundsätzlich möglich.
Okay. Gut, jetzt gucke ich mal. Ich denke, wir haben noch einiges auf dem Schirm. Wollen wir an der Stelle mal einen Cut machen und einen zweiten Teil draus machen, Hannes?
Ja, also ich glaube, weil da kommt noch sehr viel, was man beachten kann, was es auch wirklich so. Du hast jetzt Oldtimer angesprochen, ja, auch den teuren Luxuswagen, der Gebrauch gekauft wird, haben wir jetzt schon besprochen. Aber es gibt nachher auch gerade im Bereich des normalen Angestellten viele Dinge, die, glaube ich, viele nicht wissen. Von daher würde ich auch sagen, wir machen hier einen Cut und machen dann eine zweite Folge.
Gut, ja, dann kommt nächste Woche Teil 2 mit dem Thema Auto. Wir haben es ja fast schon befürchtet, dass es ein ziemlich intensives Thema wird und hier. Ich selbst habe noch einige Fragen. Machen wir dann kommende Woche weiter. Wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Mittag, was auch immer die Tageszeit gerade ist, wo ihr die Folge gehört habt. Vergesst die Bewertung nicht. Die helfen uns mega weiter, auch noch mehr Reichweite zu bekommen. Und Johannes, dir vielen Dank für die gute Aufbereitung und bis bald.
Ja, bis bald. Ciao. Ciao.
Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt, Steuern machen Spaß. Und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.